Ich habe mich nur gefragt, wer kommt zu so einem Thema, zu diesem Thema, heute beginnt der Rest deines Lebens. Ich meine, es ist ganz logisch, dass heute der Rest des Lebens beginnt. Das ist jedem logisch klar. Aber mit diesem Thema sich zu beschäftigen, das könnte ja sein, dass es ungemütlich wird. Dass man nachdenken muss über sein Leben. Dass man seine Zukunft vielleicht planen muss oder bemerkt einfach, dass begrenzt ist das Leben. Wer kommt zu diesem Thema? Ich dachte, da wären wahrscheinlich ein paar wenige kommen. Dass er voll wird, das hätte ich nie erwartet. Ich persönlich, ich wäre glaube ich nicht herkommen. Ich hätte mir andere Themen ausgesucht, wo es mit Begeisterung und Leben nicht über Sterben vielleicht geht. Gut. Zu mir persönlich, ich bin seit 20 Jahren hauptberuflich Bergführer, leite praktisch eine Bergsteigerschule, eine kleine, habe in diesem Bereich praktisch, in diesen Bergbereichen, was ich so anbiete, mit Canyoning, mit Klettern, mit allen möglichen kranken Sachen, möchte ich auf jeden Fall auch, dass Gott und meine persönliche Glaubensüberzeugung darin irgendwie mit einfließt. Durch Vorleben, durch Gebete, durch einige Worte immer irgendwo täglich oder wie es halt gerade passt. Wir haben meistens Wochengruppen und in diesen Wochen bieten wir auch geistliche Impulse an eben. Und die, was manche Jugendliche, haben wir sehr viele eben, mit Vorbehalt annehmen oder auch begeistert sind davon, mancher ablehnend gegenüberstehen. Das ist okay. Jeder soll sich seine eigenen Gedanken machen. Es ist ihr eigenes Leben. Sie müssen selbst das beantworten, was sie machen mit ihrem Leben. So denke ich und so drücke ich es auch aus bei diesen Veranstaltungen. Ich bin schon als Jugendlicher sehr viel in die Berge gegangen, bin mit 18 Jahren durch die Dachstein-Südwand geklettert, 800 Meter hoch, 5. Schwierigkeitsgrad, ohne Seil, ohne irgendeinen Haken, ohne Sicherung, 800 Meter, ja, fast senkrecht. Hab einige andere Solo-Besteigungen gemacht, wilde, habe verschiedene Winterbesteigungen gemacht, zum Beispiel Eiger Nordwand, Mount McKinley. Wir waren die ersten Europäer, nicht Amerikaner, nicht Alaskaner, die was diesen Berg im Winter besteigen wollten, bei 58 Grad minus. Ich habe immer noch alle Fingern und alle Zehen. Aber es ist so, dass die vor uns Gewesenen, die Neuen, die was durchgekommen sind, bei dieser Winterbesteigung, die haben Fingern und Zehen alle erfroren. Dieses Bewusstsein haben wir gehabt, als wir diesen Berg angegangen haben. Das ist der Hammer. Ich meine, wenn du gedanklich damit beschäftigst, du bist die nächsten 6 Wochen unterwegs und du kommst vielleicht nicht mehr, so haben die Alaskaner gesagt, diese Parkranger dort vom Denali Nationalpark, ihr wisst, dass ihr vielleicht ohne Finger zurückkommt. Super Einleitung für diese Tour. Naja. Wir haben alles behalten, wir drei, die gegangen sind. Ich habe eine Expedition zum K2 gemacht, wo ich 2 Freunde verloren habe. Das war für mich eine absolut dramatische, natürlich sehr einschneidende Sache. Mein Expeditionsleiter und der Leiterstellvertreter, beide sind ums Leben gekommen. Dort habe ich gesagt, 8000er Bergsteigen, für mich ist das nichts mehr. Für mich ist es zu gefährlich, man muss zu viel Risiko eingehen, um so einen Gipfel zu erreichen. Ich möchte nicht so viel Risiko eingehen. Manche sehen, in anderen Bereichen gehe ich zu viel über die Grenze. Jeder muss sein eigenes Leben verantworten, vor Gott im Endeffekt. Wir haben nur begrenzte Zeit des Lebens und wir stehen irgendwann einmal vor der Schwelle, wo wir unser Leben verantworten müssen. Also jeder muss sich selber anschauen, was macht er und was macht er nicht. Ich habe einige Big Walls gemacht, die Huberburm, kennt ihr ja vielleicht von einem Film Am Limit. Ich habe es nicht in 2 Stunden oder so geschafft, sondern in 3 Tagen haben wir diese Big Walls nach der Reihe gemacht. So. Aber es sind imposante Erlebnisse, wenn man so 3 Tage in der Senkrechten hängt. Gut, ich bin Höhlenforscher auch. Begeisterter Höhlenforscher und ich suche immer Neuland. Weiße Flecken auf der Landkarte. Ich gehe mit meinen Höhlenforscherkollegen, ein, zwei, drei Freunde meistens sind dabei, in wilde Höhlen zum Teil rein. Und ich habe eine wilde Höhle, wirklich die wildeste Höhle, hat sich herausgestellt, entdeckt vor circa 20 Jahren. Und diese Höhle habe ich innerhalb von diesen 20 Jahren nur sechsmal begehen können, weil das Hauptproblem dort ist, es ist immer zu viel Wasser. Es ist ganz selten trocken genug. Das ist der erste Teil, 700 Meter lang und 50 Höhenmeter tief hineingehend unter die Eingangsoberfläche, sodass praktisch der Hauptteil, der erste Gangteil praktisch, es ist 700 Meter mit Wasser gefüllt, sind normal und nur ganz selten ausfließen. Und wenn ein bisschen eine Wetterveränderung ist, ein bisschen mehr Sonneneinstrahlung, das machen wir nur Winter oder im Spätherbst, wenn ganz kalte Witterungsbedingungen sind, wenn nur ein bisschen mehr Sonne scheint, füllen sie das Ganze schon wieder mit Wasser, auch in Minusbereichen. Nur ein bisschen mehr Sonnenschein, ein bisschen was tropft herunter oder rinnt im Berg hinein und es füllt sich schon wieder mit Wasser. Diese Tour habe ich vor. Vor 3 Jahren habe ich es vorgehabt und ich habe alles vorbereitet. Meine Tochter Clara hat nichts mitgekriegt, dass ich vorbereitet habe. Hat nichts mitbekommen, dass ich meine Sachen gepackt habe, dass ich wahrscheinlich wieder 24 Stunden weg bin. Das war sie gewohnt, dass ich einfach weg bin, wenn ich am Berg bin, wenn ich irgendwo mit Gruppen was unternehme oder privat selbst was unternehme, bin ich für einen Tag oder auch eine Woche lang wieder weg. Das weiß sie, das hat sie so immer wieder erlebt eben. Sie ist 6 Jahre alt gewesen vor 3 Jahren. Übrigens habe ich noch 2 Buben. Den Jonas und den Felix habe ich vergessen zu erwähnen über mich. Ich bin verheiratet mit Lisa. Habe ich auch vergessen. Ja, ich glaube, die Lisa verzeiht mir es, weil ich so aufgeregt bin. Ja. Auf jeden Fall, um 3 Uhr früh schreibt plötzlich meine Clara auf im Bett, ein Albtraum. Die Lisa fragt, sie schläft noch bei uns im Zimmer, wir haben kein Extrazimmer für sie. Die Mama fragt, die Lisa fragt, was ist denn Clara? Die Clara sagt, ganz was Schlimmes ist passiert. Was ist denn passiert? Der Papa. Ja, was ist mit dem Papa? Der Papa ist abgestürzt in ein tiefes schwarzes Loch. 2 Stunden später soll mein Wecker läuten und ich habe diese 24-stündige Tour vor. Ohne Schlafen, da gehen wir einfach 24 Stunden, vielleicht auch 28 Stunden durch im Berg hinein. Machen unsere Tour, versuchen weiterzukommen mit Bohrmaschine, mit Haken und so weiter, kämpfen uns da die Stufen, die senkrechten Stufen immer weiter hinauf und dann gibt es wieder Horizontalgänge, große Gänge. Um 3 Uhr in der Früh schreit die Clara, der Papa stürzt in ein tiefes, schwarzes Loch. 2 Stunden später läutet mein Wecker, was soll ich machen? Ich habe Bauchweh. Ich habe Bauchweh gehabt, davor schon, vor der Clara ihre Aussage, vor ihren Albtraum. Ich habe Bauchweh, aber ungutes Gefühl jedes Mal gehabt bei dieser Tour. Weil was ist, wenn da was passiert, wenn da im Berg drinnen ein kleiner Unfall passiert? Die sind so eng, die Gänge, da kann nie ein Taucher durch hineintauchen. Labyrinthisch. Da findet nie ein Taucher den Weg da durch hinein, der müsste die Flaschen dauernd abnehmen, vor sich herschieben. Unmöglich. Wann der Wasser kommt, dann bist du gefangen, vermutlich für ein ganzes Jahr, bis zum nächsten Winter und dann geht's vielleicht wieder auf. Manche Winter ist nicht aufgegangen. Ich war sicher schon 60 Mal beim Eingang, habe geschaut, ob das Wasser drinnen ist und es war nur ein paar wenige Male war's offen. Diese Höhle ist die extremste Höhle, die wir in unserem Gebiet haben. Ich habe Bauchweh gehabt. Die Clara sagt, der Papa stürzt ab. Was würdet ihr machen? Was soll ich machen? Soll ich hineingehen? Soll ich den Traum jetzt ignorieren einfach und trotzdem hineingehen? Oder soll ich den Traum ernst nehmen? Konsequenzen daraus ziehen, meinen Freund um 5 Uhr anrufen, wir waren nur zu zweit geplant, in die Höhle zu gehen. Soll ich meinen Freund anrufen? Du, Ralf, tut mir leid, mir ist es zu gefährlich. Ich habe ein komisches Gefühl. Das komische Gefühl habe ich gehabt, durch die Clara verstärkt. Ich gehe noch einmal weiter, tiefer hinein in die Sache. Und zwar eine Tour, ich habe schon anfangs erwähnt, mit Begeisterung bin ich mit 18 Jahren in die Dachstein-Südwand geklettert. 800 Meter hoch, ohne Seil, 5. Schwierigkeitsgrad, 5 plus, 2 Stellen, das packe ich locker. Ich bin bis in Wandmitte ohne Probleme gekommen. Weniger als eine halbe Stunde. Ich dachte, okay, die nächsten 400 Meter noch und in weniger als einer Stunde bin ich oben am Gipfel, vielleicht 50 Minuten, das könnte ein Rekord werden. Und in der Wandmitte ist die erste Schlüsselstelle. Als ich so drüber geklettert bin, dachte ich nur, zurückklettern möchte ich da nimmer. Zurückklettern ist immer wesentlich schwieriger als hinauf. Und vor mir habe ich plötzlich einen schwarzen Belag auf diesem Felsen gesehen. In diesem Kamin drinnen, das ist so eine Einbuchtung, wo man sich raufspreizt, war mir ganz klar, ich bin so bald in der Früh dran. Es war gerade Dämmerung, wie ich am Wandfuß eingestiegen bin, damit ich rechtzeitig draußen bin, bevor Steinschlag losgeht, bevor die Sonne voll reinknallt da oben, ist eine Südwand, und wenn die Sonne reinknallt da oben, dann beginnen auch Steine sie zu lösen und die können einen Alleingeher, einen Sologeher ganz, ganz leicht aus der Wand herausreißen. Auch wenn man mit Seil geht, kann das ein Seil abhauen. Man muss früh dran sein bei dieser Tour, das weiß ich. Um diese Zeit war dieser Kamin vereist, das war mir ganz klar. Jetzt nach unten klettern, ich weiß nicht, was besser ist, nach oben, nach unten. Ich habe da begonnen mit den Fingernägeln, ich habe entschieden, weiter zu klettern, begonnen mit den Fingernägeln Eis abzukratzen. Dass ich irgendwo Halt gefunden habe mit meinen Schuhen, eine Reibung gefunden habe am Fösen, am Fels. Ich rede zu österreichisch vielleicht, gell? Das ich versuche mich Hochdeutsch auszudrücken. Und hab so weiterkämpft, diesen 40 Meter hohen Kamin, bin ich dann irgendwie durchgekommen, mit einigen Mal mit ziemlich an der Grenze, dass die Füße ausgerutscht sind, und dachte, da oben wird's besser werden. Da oben ist nicht besser geworden. Die nächsten paar hundert Meter, ich hab's gesehen dann, da oben über diese Kante drüber, nach dieser senkrechten Stelle, es ist nicht leichter, alles ziemlich durchgehend vereist. Ich habe mich noch einmal ungefähr 100 Meter höher gekämpft. Ich war ungefähr 500 Meter in der Wand oben. Und dort ist die letzte Schlüsselstelle vor mir. Ein kleiner, leichter, herausdrängender Riss, wo man sich so reingewetscht irgendwie. Auch das ist vereist. Darunter ein kleiner Platz, wo ich mich hinsitzen habe können. Ein schöner Platz. Ich habe mich hingesetzt und ich war nervlich schon so fertig. Ich war kein Gefühl mehr gehabt in die Finger. Psychisch extrem angespannt. Ich habe mich hingesessen dort. Bin da gesessen für wenige Sekunden und schon hat begonnen, mein Lebensfilm abzulaufen. Mein Lebensfilm ist durchgelaufen. Viele Szenen, die ich schon längst vergessen gehabt habe, die waren irgendwo in weiter Ferne, sind da wieder durchgekommen. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange das dauert hat, keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl gehabt dort. Es war Beginn von der Ewigkeit, glaube ich. Und am Ende von diesem Lebensfilm, 18 Jahre alt, am Ende von diesem Lebensfilm habe ich mein Leben praktisch so zurückschauend betrachten können. Was hat jetzt noch Wert? Was hat jetzt noch Wert, wo ich am Lebensende stehe? Was trägt mich jetzt noch weiter? Was hat jetzt noch Sinn? In diesem Moment des Sterbens. Mir war das ganz klar bewusst. Ich werde nicht durchkommen durch diese Wand. War mir ganz sicher. Ich werde abstürzen. Vor der Bergrettung weiß ich, wie Abgestürzte ausschauen. Das war mir ganz klar. Das war mein Gedanken. Die Bilder waren von mir da. So wie ihr enden. Was hat in diesem Moment noch an Wert? Und das war für mich ganz klar. Aus dieser Situation habe ich ganz klar gelernt, was das Sterben, was im Sterben hinein und im Sterben drinnen noch wertvoll ist, das muss fürs Leben entscheidend sein. Das muss im Leben erst einen richtigen Sinn haben. Die letzten Gedanken, die nächsten Gedanken waren dort. Gott, was habe ich mit Gott im Leben gemacht? Eigentlich fast nichts. Ich bin hin und wieder in Kirchen gegangen. Aber dass ich einen lebendigen Glauben gehabt habe, Ich habe Leute kennt, die was, glaube ich, lebendige Christen waren. Ich habe zum Beten begonnen, ich habe zum Schreien begonnen, ich war mit Mutterseelen alleine in der Wand dort, es ist Spätherbst, es ist niemand weit und breit irgendwie um Hilfe schreien, hat überhaupt keinen Sinn dort. Da ist kilometerweit niemand herum. Ich habe zum Beten begonnen, Gott. Ich habe zum Schreien angefangen, Gott, hilf mir, ich möchte noch nicht sterben mit 18 Jahren. Ich dachte, mein Leben liegt noch vor mir. Aber zugleich habe ich gewusst, im gleichen Moment habe ich gewusst, ich komme ja wieder einmal in diese Situation. In diese Situation, entweder auf dem Berg oder im Sterbebett, wo ich zurückschauen muss auf mein Leben, wo vielleicht wieder ein Film abläuft. Und dann möchte ich sehen, dass das Leben nicht so leer war, so ohne Inhalt. Dort habe ich Gott versprochen. Wenn ich durchkomme, wenn du es mir durchbringst irgendwie, wenn es sie wirklich gibt, dann bring mich durch. Und zeig mir das, dass es die gibt und bring mich durch. Dann verspriche ich aber auch, ich beginne zum Bibellesen. Ich beginne zum Beten. Ich versuche, dich kennenzulernen. Das habe ich Gott versprochen. Ich habe nur einige andere Sachen versprochen. Ich möchte nicht unbedingt genauer erklären. Was im Sterben seinen Wert behält, das hat im Leben wirklich eine besondere Wichtigkeit. Meine Tochter hat mich mit was konfrontiert, das was ungemütlich ist, an Sterben zu denken. Heute beginnt der Rest deines Lebens, die letzten paar Stunden deines Lebens. Wenn du in die Höhle gehst, dann ist dein Leben, dann stürzt du in ein tiefes Loch, in ein schwarzes Loch. Die letzten paar Stunden deines Lebens. Was mache ich mit den letzten paar Stunden meines Lebens? Ich bin Christ. Ich bin überzeugter Christ. Ich bin lebendiger Christ. Ich bin aktiv im Leben überall. Ich möchte auch als Christ aktiv sein. Total. Aber was ist wirklich der Kern des Lebens, das Kern des Glaubens? Um was geht's wirklich? Ist es wichtig, viele Menschen zu Gott zu bringen? Es ist wichtig. Aber was ist das Wesentliche dann? Der Film in der Dachstein Südwand hat mich konfrontiert mit dem Sterben. Unser Titel, heute beginnt der Rest unseres Lebens, konfrontiert uns auch mit den Gedanken an Sterben. Logisch. Unsere Zeit ist begrenzt. Wenn du krank bist, dann ist es dir umso mehr bewusst. Wenn du in der Wand hängst und du weißt, jetzt stürzt du wahrscheinlich ab, dann ist es umso mehr bewusst. Im normalen Tagesverlauf verschwindet oder im normalen Leben verschwimmt es meistens so. Das ist zu weit weg, das Sterben. Man rückt es gern weg. Es ist ungemütlich, dran zu denken. Denk dir, du bist jetzt an der Schwelle zu Gott hin. An der Schwelle in den Himmel oder in die Ewigkeit. Und du musst vor Gott stehen und musst dein Leben vor Gott verantworten. Du musst Gott jetzt erklären, du hast Zeit. Du bist ja am Beginn zur Ewigkeit. Du hast jetzt Zeit, Gott zu erklären, warum du dein Leben so oder so gelebt hast, warum du einige Schwenks gemacht hast in deinem Leben. Denk dir, jetzt bist du an dieser Schwelle. Du musst Gott erklären und Rechenschaft ablegen über dein Leben. Oder bist du noch nicht so weit? Oder brauchst du einen Moment länger noch? Brauchst du noch eine Stunde? Hast du noch irgendwas Wichtiges zu erledigen in deinem Leben? Oder brauchst du noch einen Tag? Oder eine Woche? Ein Monat? Okay, Gott sagt, ich gebe dir noch ein Jahr. Ich gebe dir noch ein Jahr zum Leben. Und dann bist du wieder hier bei der Schwelle. Dann erklärst du mir, wie du dein Leben oder dieses Jahr jetzt verbracht hast. Wie sinnvoll. Um was geht es im Leben? Was ist der wichtigste Kern von unserem Glauben, von unserem Leben? Diese Frage bringt es unweigerlich mit sich, wenn ich an diesen Titel denke, heute beginnt der Rest deines Lebens. Um was geht es im Leben? Was können wir Gott präsentieren? Was können wir an dieser Schwelle Gott sagen, das habe ich für dich gemacht, das habe ich gemacht. Ist es wichtig? Ist es wichtig, wie viel Gottesdienst ich besucht habe, wie viele Leute ich bekehrt habe? Es ist wichtig. Es ist wichtig, im Leben zu stehen und das aktiv zu machen, Christsein zu leben. Aber um den Kern, ich glaube, Gott hat noch einen wichtigeren Punkt für uns. Was ist dieser Punkt? Auf was will ich hinaus? Ich glaube, Gott wird sagen, wie viel Zeit hast du mit mir verbracht? Wie viel Zeit hast du mit mir verbracht? Die Gemeinschaft mit Gott. Egal, was du damit gemacht hast mit deiner Lebenszeit, egal wie christlich und wie aktiv du als Christ gelebt hast, wie viel Zeit hast du mit mir verbracht? Mit Gott? Wie viel Zeit habe ich mit Gott verbracht? Das ist die Kernfrage, glaube ich. Es geht um die Beziehung mit Gott. Als ich zum Bibellesen begonnen habe, erst 1,5 Jahr später, nach dieser Dachstein-Südwand, ich habe zum Bibellesen begonnen, zuerst habe ich von vorne weg begonnen zu lesen. Niemand hat mir gesagt, wo ich lesen soll. Ich habe einfach, wie ein Buch heute gehandhabt, bin irgendwo in Levitikus ein bisschen zu einem Stecken gekommen, habe dann diesen Mann, der was mich motiviert hat, ein Jahr später, nachdem ich die Dachstein-Südwand hinter mir gehabt habe, ich kann mir hinten absteigen ganz leicht und wieder zurückgehen und gemütlich heimfahren, ich habe dort alles verdrängt gehabt. Es war ungemütlich daran zu denken, was ich da oben versprochen habe, habe ich erst ein Jahr später eingelöst. Ich habe zum Bibellesen begonnen, durch einen Mann, der was mich motiviert hat, der was mich angespornt hat, weil er gesagt hat, das Bibellesen, das ist mein tägliches Brot, so das ausdrückt. Unser Jugendkreisleiter. Das gibt's doch nicht, haben wir gesagt. So ein altes Buch. Was hat denn das zu sagen für uns? Dort, als ich 19 war. Dann habe ich gedacht, der hat was, was ich nicht habe. Der hat was Besonderes in sich, das, was ich nicht habe. Dann habe ich begonnen zum Bibellesen. Nach 2 Monaten bin ich wieder zu ihm gekommen. Habe gesagt, hey, ich komme nicht weiter mit der Bibel. Was soll ich machen? Lies im Neuen Testament. Lies im Neuen Testament, beginn dort und dort. Und das habe ich gemacht. Ich habe dadurch Gott kennengelernt, Jesus kennengelernt und die Wahrheiten der Bibel. Der wichtigste Vers, was man dort in diesem Zeitraum auch nach wie vor unwahrscheinlich wertvoll ist, Sprüche 3, Vers 5 und 6, ich glaube, ihr kennt es noch alle. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und dieses Denken an Gott in allen deinen Wegen, immer und überall. Ich glaube, das ist, was Gott will von uns. An ihn denken, mit ihm gehen, mit ihm täglich in den Tag hineingehen, jeden Moment mit ihm gehen, mit ihm Kontakt halten. Ein Mann hat mir einmal gefragt, Heli, sag mir, wie viel Zeit du mit der Bibel verbringst. Ich sage dir, wie deine Beziehung mit Gott ausschaut. Sag mir, wie viel Zeit du mit der Bibel verbringst und ich sage dir, wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Das hat mich berührt, getroffen dort. Vielleicht hinkt es ein bisschen. Es ist nicht nur die Bibel, es sind viele andere wertvolle bibelorientierte Bücher und so weiter auch wichtig für unser Leben. Auch das ist, wo wir Gott kennenlernen. Aber grundsätzlich, Gott hat uns das Buch gegeben, die Bibel. Und das ist, wo wir Kontakt halten mit Gott. Das Bibellesen hat meine Werte durcheinander gerüttelt. Das Bibellesen hat mir gezeigt, die Werte der Welt und die Werte, was Gott hat. Dass das auseinanderklafft, dass das unwahrscheinlich auseinanderklafft. Das Bibellesen zeigt einen klaren Weg vor. Wie eng ist dieser Weg? Wie eng ist dieser Weg? Ich habe zu dieser Zeit angefangen zu beten. Gott, zeig mir den Weg im Falle, dass ich was anderes machen sollte, als ich dort gemacht habe. Ich habe dort eine Tischlerlehre gemacht, habe einige Jahre als Tischler gearbeitet, als Schreiner, glaube ich, sagt ihr da, oder? Und dort habe ich zum Beten angefangen. In dem ersten Jahr dieses Bibellesens, als ich 19 war, Gott, wenn es wirklich einen Weg gibt für mich, was anderes gibt, dann zeig mir's. Wer sowas macht, soll es nicht halbherzig machen. Ich habe dort öfters diesen Jugendkreis besucht. Eine Freundin hat mich zuerst mitgeschleppt dorthin. Das war so eine Vereinbarung, ich gehe einmal im Jugendkreis, dafür gehe ich mit dir in den Tanzkurs und so weiter. Und ich wollte einmal dieses erfüllen und da habe ich diesen Lutz kennengelernt, diesen Mann kennengelernt, der von der Bibel geredet hat. Und der hat mir dann einige Monate später, ich bin dort wieder und eigentlich regelmäßig in diesen Jugendkreis gegangen. Ich wollte mehr erfahren, mehr hören von ihm, das hat mich begeistert einfach. Und der hat mich plötzlich gefragt, Heli, wärst du bereit, du bist der Tischler. Wärst du bereit, für ein halbes Jahr zu uns zu kommen? Nach Schloss Klaus. Schloss Klaus ist ein christliches Jugendfreizeitheim, interkonfessionell an sich so, aber im Großen und Ganzen doch relativ evangelisch orientiert. Ich bin ursprünglich katholisch erzogen worden und so weiter, aber halt nur, was man jetzt so sagt. Wärst du bereit, für ein halbes Jahr die Vertretung für unseren Tischler zu übernehmen und ja, das halbe Jahr praktisch als Tischler bei uns zu arbeiten? Irgendwie habe ich gar nicht daran gedacht, dass das vielleicht der Ruf Gottes sein könnte. Es war ein paar Wochen später, nachdem ich gebetet habe. Das habe ich wieder weggelegt, den Gedanken. Ein paar Wochen später hat er mich wieder gefragt. Heli, hast du schon überlegt? Wir bräuchten schon langsam dringend einen Tischler, der geht in einem Monat. Wir brauchen einen Ersatz und du sollst dich einarbeiten. Dort hat es mich nicht mehr ganz in Ruhe lassen. Und bevor er mich drittes Mal fragt, haben wir gedacht, frage ihn, ob ich nicht einmal das Ganze anschauen kann dort, die Arbeit anschauen kann und die grundsätzlichen Sachen mal so durchfragen einfach. Gut, ich bin aufs Schloss gekommen. Lutz hat mir das Ganze gezeigt, erklärt und was ich einfach so an Arbeitsbereichen hätte. Mit Tischler bekannt gemacht dort. Natürlich, was sind die wichtigsten Fragen, wenn man Beruf wechselt? Es gibt zwei Fragen, Hauptfragen. Zwei Hauptfragen. Cash und Zeit. Freizeit, also Geld und das, was du in der Freizeit ausgibst, das Geld, dann musst du Freizeit auch haben. Ein Drittel des Verdienstes, was ich bisher gewöhnt war, habe ich zur Antwort gekriegt. Also die Summe haben wir ausgerechnet, einfach logisch. Das ist nur mehr ein Drittel vom Geld, das ist unmöglich. Das geht nicht, nein, das geht gar nicht. Freizeit, ich war gewohnt, am Freitagmittag Schluss zu machen. Ist normal, oder? Ein ganzes Wochenende von Freitagmittag kann ich weg. Und ein ganzes Wochenende bis Montag in der Früh um 7 Uhr, muss ich wieder in der Arbeit sein, habe ich frei. Das ist meine Zeit, da kann ich leben. Das andere ist, ja, Arbeitszeit, das ist ja notwendig zum Leben und das macht man halt irgendwie. Samstagmittag um halb eins ist Mittagessen, dann ist frei für dich. Dann haben wir doch die am Heiligen Berg da oben auf Schloss Klaus, die zwingen dann wahrscheinlich psychisch irgendwie dazu, dass ich nachher sonntags unbedingt in die Kirchen gehe. Dann habe ich überhaupt keinen Freiraum mehr. Also unmöglich. Na, das wird sicher Gott, das ist sicher keine Antwort Gottes. Das verlangt Gott nicht von mir. Weil man sicher. Kann man nicht vorstellen. Na, das ist für mich nichts. 2 Wochen später kommt mein Chef zu mir. Ich war 7 Jahre in diesem Betrieb. Du, Heli? Na, Helmut, hat er gesagt. Oh je, jetzt wird's ernst. Ich muss was besprechen mit dir. Du bist der Betriebsjüngste. Ich habe für die nächsten paar Monate, es war noch nie der Fall, seitdem mein Betrieb hat, hat er gesagt, aber es ist die nächsten paar Monate zu wenig Arbeit. Ich muss einen von euch 7 entlassen. Der volle Hammer. Der volle Hammer. Gott hat nachgelegt. Manche verstehen es nicht so normal, sondern müssen einfach noch mehr gedrückt werden. Ich glaube, das ist Führung Gottes. Das ist, wie Gott führt. Wenn ich darum bitte und keine Antwort erwarte, das ist nicht richtig. Ich muss Antwort erwarten. Ich muss auch sensibel sein dafür. Und wenn es ehrlich man, dann drückt Gott noch. Das ist für mich Führung. Ich bin so nüchtern in meinem Leben, dass ich, andere sind weit charismatischer irgendwie und denken bei jedem, bei jeder Aussage irgendwie gleich mal irgendwas dahinter noch, da könnte was dahinter stecken. Ich bin so nüchtern, dass ich einen Druck brauche, einen äußeren Druck brauche. Dann bin ich nicht freiwillig, aber doch nach Schloss Klaus gegangen. Nur 1/3 des Verdienstes, nur 1,5 Tage frei pro Wochenende. Ich bin seelisch verkrüppelt. Stimmt nicht ganz, ne? Ich habe trotzdem in dieser Zeit in Schloss Klaus die Expedition zum K2 gemacht. Die Expedition 3 Monate K2, 3 Monate das war Cerro Torre, dann Aconcagua und zum Abschluss Mount McKinley im Winter. Ich habe genug Geld gehabt, dass ich diese Touren machen habe können. Ich habe genug Freiraum gekriegt, dass ich diese Touren habe machen können. Das hätte ich im normalen Betrieb vielleicht nicht so leicht machen können. Es ist irgendwie ausgegangen. Es war möglich für mich. Es hätte nie, wenn du es rein rechnerisch durchgehst, geht es nicht. Aber es ist möglich gewesen. Ich muss noch die Zeit schauen, dass ich da nicht überziehe. Ihr seid ja sehr pünktlich in der Zeit gewesen, gell? Also wenn man fragt um den Weg, ich glaube, was ich glaube, sehr wichtig ist, auch wenn man jetzt bedenkt, dass man nur mehr ein paar Jahre vielleicht zu leben hat, was fange ich an mit dieser Zeit? Was mache ich mit dieser Zeit? Gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Und ich glaube, das ist entscheidend. Dass wir Gott immer überall mitnehmen in unsere Gedanken. Gedenke an Gott auf allen deinen Wegen. Und dann wird er uns richtig führen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Wenn er auf meinen Verstand traut hätte, wäre das rechnerisch und psychisch und was weiß ich, alles nicht möglich gewesen. Es ist möglich gewesen. Gott hat es ermöglicht. Dass ich seelisch nicht verkrüppelt, dass ich meine Bergsteigeraktivitäten machen kann. Ich habe in dieser Zeit meine Bergführerausbildung machen können. Aber bin ich bereit, ohne Wenn und Aber, bin ich bereit, meine normalen Lebensziele aufzugeben, offen Gott fragen, was willst du für mich? Was soll ich machen? Bin ich offen dafür? Wir sind sehr oft eingeschlossen. Ich habe sehr viel eigene Problematiken auch erlebt. Ich brauche unwahrscheinliche Überwindung, dass ich dann Gott einen Freiraum gebe. Nimm mich als Werkzeug. Zeig mir, was ich machen soll. Er zeigt sie oft genug. Was wäre gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte? Was wäre gewesen, wenn ich nicht diesen Schritt gemacht hätte, nach Schloss Blaus zu gehen? Ich hätte Arbeitslosengeld gekriegt, kein Problem. Ich hätte noch 5 Monate wieder anfangen können in meiner Firma. Es wäre nicht der richtige Weg gewesen. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Was soll ich machen? Soll ich in die Höhle gehen oder nicht? Ich bin gegangen. Ich bin in die Höhle hineingegangen. Und ich habe tiefe schwarze Löcher gesehen. Bin mit der Bohrmaschine da hinaufgeklettert, wie normal. Ich dachte, ich mache einfach ganz normal. Wenn Gott will, dann holt er mich sowieso. Ich dachte, warum soll es nicht in die Höhle gehen? Warum nicht? Wenn ich mit Gott in Verbindung bin, dann ist es egal, was für eine Wege du gehst. Auch ins Sterben hinein. Auch ins Sterben. Wenn das die letzten Stunden sein sollen meines Lebens, Gott geht mit mir. Was soll da schief gehen? Ein Problem ist höchstens für die Retter, die was mir herausbringen müssen aus der Höhle, haben wir gedacht. Weil die, wenn die eingeschlossen werden, dann ist wirklich eine dramatische Sache. Wenn da eine Rettungsaktion starten muss und die meine Überreste herausholen soll, ich bin reingegangen in die Höhle und bin nicht abgestürzt. Es ist alles gut gegangen. Vielleicht ein bisschen bewusster, konzentrierter. Ich mache das normal konzentriert, meine Sachen. Wenn ich klettere, wenn ich Haken einbohre, irgendwo im Vorstieg, ich versuche so bewusst als möglich, so sicher als möglich zu klettern und es ist immer ein Restrisiko dabei. Wenn Gott mit mir geht, was soll dann passieren? Ich kann abstürzen, ich kann sterben, aber was soll wirklich passieren? Es ist nur für die Hinterbliebenen das Problem da. Für mich selber. Ich gehe zum Licht hin. Ich gehe zur Schwelle hin. Da erwartet mich Gott. Heute beginnt der Rest eures Lebens, deines Lebens. Denkt darüber nach, was du mit der restlichen Zeit machen willst. Und gedenke an ihn in allen deinen Wegen, er wird dich recht leiten, recht führen. Amen.